ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir in diesen Podcast die tollsten Gäste ein. Menschen, die mich neugierig machen. Weil sie, wie mein Gast in dieser Folge, mit ihrer Arbeit vielleicht einen wertvollen Beitrag leisten zu der Erkenntnis, was es heißt, ein Mensch zu sein. Weil sie über tolle Dinge schreibt und auch über dieses ganz große, unangenehme Thema, das wir mittlerweile versuchen, immer mehr in die Mitte der Gesellschaft zu holen, den Tod. Aber vor allem schreibt sie über das Leben.
Talk mit Thees.
Das finde ich einfach total schön, diese Gedanke, dass wir in diesem Gefühl von Machtlosigkeit, was glaube ich viele in dieser Zeit haben, ne, angesichts all der Krisen gerade in der Welt, dass wir doch so eine mini kleine Macht noch haben, indem wir entscheiden können, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen. Ihr Tod hat mich auch verletzbarer, sensibler gemacht, aber genau diese Sensibilität hat auch etwas in mir geöffnet. Sie hat mich empfänglicher gemacht für all diese kleinen Dinge, wofür ich vielleicht vorher nicht so empfänglich war. Die Trauer macht nicht nur etwas mit einem, sie kann auch etwas für einen tun. Dieses Gefühl von nicht dazuzugehören ist eigentlich so ein Gefühl, was ich mein Leben lang einfach habe und vielleicht mich auch als Autorin auch geprägt hat, weil wenn du nicht dazugehörst, dann beobachtest du ja auch viel. Der Alltag ist der Alltag, der so kostbar ist. Und der Alltag ist voller Wunder.
Louise Brown ist Journalistin und mittlerweile auch bekannt als Autorin. Vor einiger Zeit hat sie ein Buch herausgebracht über die Verarbeitung ihrer eigenen Trauer, als in relativ kurzer Zeit ihre beiden Eltern gestorben sind. Darauf war sie sehr schlecht vorbereitet. Letztendlich führte es dazu, dass sie Trauerrednerin wurde. Darüber schrieb sie damals in dem Buch »Was bleibt, wenn wir sterben?« Die Zeit, in der sie ihre Trauer verarbeitet hat, hat sie ganz anders verändert als erwartet. Irgendwann konnte sie auch Positives darin entdecken, weil ihr diese Zeit einen neuen Blick auf die Welt ermöglicht hat. Und sie war in der Lage, die kleinen Wunder des Lebens überhaupt wahrzunehmen. Die kleinen Wunder, denen wir jeden Tag begegnen. Dinge, die bei ihr zu mehr Dankbarkeit geführt haben und zu Zuversicht. Das ist ihr neuestes Thema. Und über diese kleinen Momente in unserem Alltag hat sie ihr zweites Buch geschrieben, Zuversicht. Von den kleinen Wundern des Lebens. Wir haben uns in Hamburg getroffen, die Stadt, in der sie seit langer, langer Zeit wohnt. Warum es aber dennoch nicht ihre Heimat ist und wo sie sich eigentlich hinsehnt, das erzählt sie in diesem Podcast. Und natürlich besprechen wir diese ganzen wunderbaren Momente, die es für uns alle jeden Tag zu entdecken gibt. Egal, ob es uns gut oder schlecht geht. Und nach diesem Podcast werdet ihr eventuell auch mit etwas anderen Augen durch den Tag gehen. All diese Dinge zu entdecken. Und wenn es nur zwei Kräne auf der Baustelle sind, die eine Art Ballett tanzen, ist eine wahre Superpower. Wir sprechen aber auch über ihren Weg zur Trauerrednerin und warum sie nie gelernt hatte, wie man richtig trauert und dass in schrecklichen Dingen manchmal auch Chancen stecken. Louise Brown ist ein tolles Beispiel dafür und sie hat eine ganz tolle Art, darüber zu schreiben und auch zu erzählen.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo.
Hallo. Nice to meet you.
Du darfst Deutsch sprechen.
Super, okay.
Das war nur so lustig, weil du mir gerade gesagt hast, du hast immer noch dieses komische Gefühl, dass du vielleicht ein falsches Wort verwendest. Dabei, wenn man dich Deutsch sprechen hört, dann bist du einfach nur Deutsch.
Ja, aber das liegt daran, dass ich Deutsch als Umgangssprache gelernt habe. Also ich bin ja nach Deutschland gezogen mit 12 Jahren, konnte kein Wort Deutsch, konnte guten Tag sagen. Und ich hatte eine sehr nette Klasse, die mich echt so ein bisschen aufgefangen haben. Aber so habe ich Deutsch gelernt. Ich habe nie die Grammatik gelernt. Und deswegen ist es so, jetzt, während ich mit dir rede, ist eine Hälfte meines Gehirns gefühlt damit irgendwie beschäftigt zu überlegen, habe ich jetzt irgendwie das richtige Pronomen benutzt? Ne? So, ist es jetzt die richtige Reihenfolge der Wörter?
Ja.
Und das werde ich nicht los, glaube ich. Genau.
Das ist wirklich komisch. Ja. Denn, also ich sag mal so, 100% deiner Wörter waren jetzt genauso, wie sie jeder Deutsche auch umgangssprachlich sprechen würde.
Ach, sehr schön,
insofern
danke.
Wissen wir überhaupt nicht, wovon du redest.
abwarten.
Warum bist du nach Deutschland gezogen? Und mit 12?
Sollen wir jetzt eine Podcast-Folge darüber machen?
Genau. Sure.
Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also mein Vater ist ja in sehr ärmlichen Verhältnissen in Großbritannien aufgewachsen, ist mit 15 von der Schule gegangen. Es gab für ihn nicht viele Möglichkeiten und er ist dann zur Armee gegangen und war dann mit 17 Jahren Besatzungssoldat in Paderborn. Und diese Zeit war für ihn eine sehr positive Zeit, hat sich da sehr wohl gefühlt, glaube ich, einfach in diesem Setting. Und es war sein Traum, nach dieser Zeit sein Leben lang irgendwann mal nach Deutschland zu ziehen. Er hat dann zufälligerweise eine deutsche Frau kennengelernt in London. Meine Mutter war ja als Au-pair in London. Er hat sich sehr engagiert für einen Club dort, um die Briten und die Deutschen enger zusammenzubringen. Und da waren natürlich dann einige nette deutsche Frauen. Genau, und er hat es immer wieder versucht. Und meine Mutter konnte ihn immer wieder davon abbringen, weil sie auf gar keinen Fall zurück wollte. Ja. Und als er dann Ende 50 war, hat er gesagt, so, jetzt reicht's hier, ich kriege einen Herzinfarkt, wenn ich hier weitermache. Und jetzt ziehen wir um. Da war gerade eine Rezession in Großbritannien. Mein Vater war Freiberufler. Mhm. Und es war damals nicht so wie heute, dass man, ne, mit seinen Kindern redet und denen vielleicht irgendwie erstmal fragt, wie findet ihr das? Es war wirklich beim Abendessen so, wir ziehen jetzt um, ihr habt irgendwie so und so viele Monate Zeit. Ich konnte kein Deutsch. Es war jetzt nicht dramatisch, ich bin nicht geflüchtet, es ist nichts Schlimmes passiert, aber dieses Gefühl, in einem anderen Land zu ziehen oder in ein anderes Land zu ziehen, da haben wir das. Und wie gesagt, ich hatte eine nette Klasse und so, aber so dieses Gefühl, immer so eine Außenseiterin zu sein und nicht ganz dazu zu gehören, weil es natürlich ein Alter ist, wo es auch so gewisse Codes gibt und gewisse Dinge so zwischen den Zeilen gesagt werden, Verhaltensweisen. Das war wirklich wie ein anderes Planet, aufs Land zu ziehen, nach Norddeutschland. Ne?
Das stimmt. Wo seid ihr genau gewesen?
Wir sind nach Benz gezogen.
Oh, das kenne ich nicht.
500-Mann-Dorf. Wie? Du kennst kein Benz?
Nein, aber deswegen, weil,
zwischen, nein,
weil
ich
mein,
nicht.
Meine Eltern wohnen in Stockelsdorf. Also ich komme aus Deutschland.
Ich kenne Stockelsdorf, da war früher eine Disco, wo wir manchmal hingegangen sind.
Verstehe, ja.
Also ich bin zur Schule gegangen in Eutin. Das kennen vielleicht einige.
Was total schön ist.
Super
auch.
Schöne
eine
Stadt.
Schöne Stadt.
Mhm. Und Benz ist ungefähr 12 Kilometer von Eutin, zwischen Malente und Eutin.
Cool.
Gemeinde Malente, genau.
Es ist natürlich wirklich auch so ab vom Schuss einfach da oben. Ne? Also Ostholstein ist wirklich ein bisschen ab vom Schuss. Da tobt nicht das Leben.
Nein.
Und du kamst aus London.
Genau, und das Leben in London war einfach, ne, ich bin halt auf so eine Schule gegangen. Damals die Schulen in Großbritannien in den 70er Jahren, ich meine, ein paar Jahre bevor ich zur Schule gegangen bin, wurden die Kinder noch mit dem Stock geschlagen. Und wir saßen mit 5, 6 Jahren an Einzeltischen, Uniform. Also es war ein komplett anderes Leben. Und dann Mitte der 80er, in Deutschland, anti-alternative Erziehung und Jungs in der Klasse. Ne? Also ich wusste nicht mal, wie man mit einem Jungen redet. Also da habe ich fast Panikattacken bekommen. So. Das war für mich wie so ein anderes Spezies. Ne?
Ja,
und das Landleben auch. Ne? Mein Vater hat sich immer tierisch aufgeregt, wenn die Kinder dann einfach so geklingelt haben, weil er könnte ja in seiner Pyjama sein, was natürlich nie passiert wäre, weil er schon am Frühstückstisch in Krawatte und Anzug saß, aber einfach diese Spontanität, das war halt einfach überhaupt so für ihn gar nicht irgendwie realisierbar. Und
krass, ja. mit 12 natürlich, ja, verstehe ich, da überhaupt erstmal eine Sprache zu lernen. Mhm. Und ich weiß ja auch aus deinem Buch, du hast ja auch deine Großmutter in der Zwischenzeit schon mal besucht in Deutschland. Aber die wohnt in Hamburg, ne?
Genau,
die
sie wohnt in Hamburg. Genau.
Und ihr konntet euch im Prinzip gar nicht verständigen.
Wir konnten uns gar nicht verstehen. Ich hatte überhaupt keine Beziehung zu ihr, weil ich meistens ohne meine Eltern dann da war, zusammen mit meiner Schwester, weil meine Eltern halt das Geschäft hatten. Und ich konnte einfach gar nicht mit ihr reden und sie konnte nicht mit mir reden. Und deswegen war das für mich eher keine so schöne Zeit eigentlich.
Du musstest aber?
Ja, ich musste aber, weil...
Und wie habt ihr es gemacht? Ständig nur ein bisschen gespielt, ein paar Fotos gezeigt, Fotoalben angeguckt oder was habt ihr gemacht?
Das ist echt eine gute Frage. Ich kann mich nur an diese Schublade erinnern, wo immer die Gummibärchen waren. Das kann ich mir erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann in ihrem Gästebett lag und irgendwie tierisch Heimweh hatte. Und auch da schon dieses Gefühl von nicht dazu zu gehören, ist eigentlich so ein Gefühl, was ich mein Leben lang einfach habe und vielleicht mich auch als Autorin auch geprägt hat, weil wenn du nicht dazugehörst, dann beobachtest du ja auch viel.
Hast du heute immer noch das Gefühl?
Ja, habe ich immer noch.
Echt?
Ich bin nirgendwo zu Hause. Hier in Hamburg, also Hamburg ist ja jetzt mein Zuhause, hier ist meine Familie, hier sind meine Kinder. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Hamburg so meine Heimatstadt ist oder so. Ne? Und London ist meine Heimat, aber das gehöre ich jetzt eigentlich auch nicht mehr hin, weil ich ja da nicht mehr da, das ist ja nicht mehr mein Zuhause. Also es ist immer so bittersweet. Also ich fliege in ein paar Tagen nach London und mache das ja häufig, um meine Familie, meine Restfamilie dort zu sehen und meine Freunde. Und ich liebe das da einfach sehr und kann inzwischen besser mit diesem Gefühl umgehen. Aber gerade so die ersten Jahre nach dem Umzug, es fand ich immer so schmerzhaft, wenn ich dann wieder in London war und ich da einfach leben wollte. Ich wollte das alte Leben wieder haben und musste aber dann immer wieder zurück. Und dieses Hin- und Hergezerre, das ist einfach eigentlich immer in mir drin. Und ich würde nicht sagen, es gibt eigentlich keinen Ort, wo ich sagen würde, okay, da bin ich, außer vielleicht, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, dann bin ich irgendwie zu Hause. Aber sonst so ein Ort oder so eine Stadt, ja, also wo meine Wurzeln sind in London und ja.
Luis, also früher mal politische Journalistin gewesen, ja. Mittlerweile auch Trauerrednerin. Ja. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben.
Ja.
Dann, weil auch der Tod deiner Eltern ganz viel verändert hat in deinem Leben, vor allem den Blick auf das Leben. Mhm. Und in einem neuen Buch Zuversicht schreibst du eben von diesem neuen Blick, von den kleinen Wundern des Lebens, wie es ja in der Unterzeile heißt. Mhm. Und diese Entscheidung, positive Dinge wahrzunehmen, ihnen mehr Beachtung zu schenken, die fiel ja in London.
Ja,
die fiel in deiner Stadt, irgendwo an der Themse.
Ja.
Was war das für ein Augenblick?
Also es hatte alles mit meiner eigenen Dummheit zu tun, kann man sagen. Ich bin an diesem langen Wochenende, in Hamburg gibt es immer nach dem ersten Schulhalbjahr so ein langes Wochenende und da fliege ich meistens mit meinem Sohn nach London, um meinen Onkel und meine Tante zu besuchen. Und genau, ich hatte noch zu Hause in seinen Pass reingeguckt, oh, 2 Monate gültig, so, ne? Und als wir dann zurückfliegen wollten aus London, also zurück nach Hamburg, dann macht das natürlich auf dem Weg zur Security, wo man nochmal letztes Mal seinen Pass auf diesen kleinen Scanner legen muss, macht das einmal so beep, beep. Und wir mussten zurück zum Schalter und dort hieß es, so können Sie nicht zurückfliegen, der Pass Ihres Sohnes ist nicht lang genug gültig. Seit dem Brexit muss diese 6 Monate gültig sein, zumindest für diese Airline. Mhm. Und es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, nichts Dramatisches, aber also irgendwie waren wir doch ein bisschen benommen und sind dann irgendwie zurück in die Stadt, da in dieses Viertel, wo ich früher gewohnt habe. Und da mein Sohn wollte natürlich erstmal chillen, er war damals 15 und musste erstmal sich ein bisschen zurückziehen aufs Zimmer. Und ich bin dann halt runter zur Themse gegangen, weil ich einfach, wenn ich so eine Unruhe in mir verspüre, irgendwie raus muss. Und da ist die Themse ein bisschen ruhiger, ein bisschen grüner. Und da an der Themse, es war einfach so ein grauer Tag. Es war grau in mir, es war grau, die Welt war grau, alles gefühlt dreht durch. Und die Umgebung war grau, der Himmel war grau. Und es war dort an der Themse, als ich dann einen gewissen Punkt erreicht habe, da brach eigentlich einfach diese Wolkendecke auf und da schien so ein goldenes Licht auf so eine Häuserzeile und diese Häuser sahen so aus, als ob die so von Gold übergossen wurden oder waren. Und das war einfach so ein schöner Moment und irgendwie habe ich instinktiv kein Foto davon gemacht, sondern habe das einfach kurz notiert in meinem Handy und irgendwie fühlte ich mich danach so ein bisschen sortierter, ne? So hatte ich so einen kleinen Auftrieb und ging mit diesem Auftrieb zurück und you know, I could face it, ne? Und da habe ich mir dann vorgenommen, das mache ich nochmal, das mache ich morgen nochmal. Und eigentlich habe ich gedacht, ich schreibe vielleicht 3 Wörter auf oder einen Satz.
Ja.
Und dann wurde ich aber ziemlich schnell neugierig, wieso schenkt mir diese olle Strickjacke, die ich von Oktober bis März jeden Tag zu Hause anhabe, ne? Die fast auseinanderfällt, wieso schenkt sie mir so viel Trost? Das wollte ich dann irgendwie wissen.
Mhm.
Und deswegen sind schnell aus 3 Sätzen 3 Absätzen geworden, aus 3 Absätzen kleine Geschichten.
Ja.
Und genau, so sind viele kleine Geschichten entstanden in diesem Jahr.
Hast du deine Flügel heute dabei?
Nee, das ist tatsächlich eine andere Strickjacke. Ich weiß, die sieht nicht ganz so räudig aus, genau. Die andere ist so voll geschlotzt von Hundeschlotze und klebrige Kinderfinger und so weiter. Aber das wollte ich dir nicht antun.
Na ja, gut, diese Jacke ist ja, wer das Buch gelesen hat, man wird ja doch neugierig darauf, wie sieht diese Jacke aus, die du als deine Flügel bezeichnest, ne?
Ja, weil ich meine Tochter da so oft drin einwickele. Ne? Sie sagt dann oft zu mir, wenn ihr kalt ist oder wenn sie kuscheln will, Mama, mach mal deine Flügel auf. Und dann öffne ich die Strickjacke und dann klettert sie auf meinen Schoß und dann wickele ich sie damit ein.
Genau. Dieser Moment an der Themse, du hast gesagt, dieses goldene Licht auf den Dächern, das war ja fast schon Komorebi oder wie das heißt.
Ja,
wie die Japaner das nennen.
Ja.
Weißt du, wenn die Sonne so durch das Blattwerk fällt, die haben ein eigenes Wort dafür. Und du bist ja auch eine Wortfetischistin.
Ja.
Und du bist fasziniert von Wörtern.
Mhm. Und das, was ich so faszinierend finde, es gibt kein Wort im Englischen für Zuversicht. Es gibt Courage, es gibt Confidence, aber es ist nicht das Gleiche. Und das finde ich so faszinierend, weil es ja immer wieder heißt, die englische Sprache, dass ne, so alle Wörter darin enthalten sind. Aber die deutsche Sprache hat manchmal einfach ne, Weltschmerz, solche Wörter zum Beispiel sind manchmal einfach so treffend und Zuversicht.
Feierabend.
Ja, genau.
Was sagt das über die Deutschen aus, dass sie Feierabend haben und die Engländer haben einfach nur einen Pub mit Bier?
Genau. Also. Und dieses Wort finde ich auch so faszinierend. Ne? Eigentlich, die ursprüngliche Bedeutung war ja einfach nur in die Zukunft sehen. So, es hatte eigentlich keine besondere Bedeutung. Es war eher ein neutraler Begriff. Ja. Entstand aber zu einer Zeit, als echt Endzeitstimmung hier herrschte. Und erst im Laufe der Zeit hat es so eine positive Art Erwartung schwingt da irgendwie mit in diesem Wort. Ne?
Man kann das datieren. War das Wort Zuversicht das erste Mal auftauchte?
Ja, ich glaube ja. Also jemand hat mir neulich gesagt, nach einer Lesung, die Moderatorin, das ist, glaube ich, beim Übergang vom 1. zum 2. Jahrhundert, kleine Geschichtseinheit, entstanden, glaube ich. Genau, also es stand aus dem Althochdeutschen. Und ich liebe das, dass dieses Wort Sicht in diesem Wort drin ist. Und was ich so schön an Zuversicht finde, Entschuldigung, wahrscheinlich gehe ich einen Schritt vielleicht zu weit, aber ist das, es gibt ja die Hoffnung und Optimismus, aber Zuversicht ist für mich so eine realistischere, so eine greifbare, eine aktivere Hoffnung. Ne? Das ist diese Anerkennung, dass die Dinge schwer sind. Es schafft auch Raum für das Schwere. Ne? Und trotzdem den Mut finden, das Leben irgendwie weiter zu gestalten mit den Möglichkeiten, die man hat. Ne? Und das ist für mich das Besondere an der Zuversicht, dass Zuversicht auch Raum schafft für das, was nicht so einfach ist, was schwer ist. Ne?
Ja.
Zuversicht ist der Blick in den Augen meiner 5-jährigen Tochter, als ich zum ersten Mal eine Bahn schwimmen wollte. Sie wusste, es wird schwer, sie wusste, sie wird es vielleicht nicht schaffen, aber sie wollte es versuchen. Ne? So. Und das ist das, was ich so besonders an der Zuversicht finde. Genau.
Hast du die Liebe fürs Wasser, hast du die an deine Tochter weitergegeben? Obwohl jedes Kind liebt eigentlich Wasser. Gibt es ein Kind, das kein Wasser mag?
Ja, aber so Seepferdchen lernen und so Kurse machen, das ist für die Kinder manchmal nicht so schön, glaube ich. Diesen Druck irgendwie. Ne? Genau.
Wir sind ja in Hamburg, hier in deiner Heimatstadt, kann ich ja nicht sagen.
Nein. Aber
so gesehen, es ist halt deine Zuhause-Stadt. Ja, und wir haben richtig schmuddeliges Wetter heute.
Ja.
Was macht dieses Schmuddelwetter mit dir?
Nicht mehr so viel, muss ich sagen.
Früher ja?
Früher vielleicht eher, glaube ich. Ich glaube früher, genau, ich habe kein Auto und bei Schnee und Eis zu fahren mit dem Fahrrad ist schon eher so mittelschön so. Und ich glaube, genau, noch letztes oder vorletztes Jahr hätte ich eher aus dem Fenster geguckt, hätte gedacht so, oh, wie soll ich denn zum Termin kommen? Es dauert alles viel länger. Heute ist das nicht so. Dieses Jahr auf der Suche nach der Zuversicht, diese Übung, jeden Tag etwas zu notieren, das, was gut war oder schön war am Tag, das hat wirklich was mit mir gemacht. Das hat wirklich, also es hat etwas in mir geöffnet oder dafür gesorgt, dass, oder anders gesagt, es war so, als ob ich so eine Brille aufgesetzt habe, ne, die mich erst erkennen ließ, was es auch Gutes und Positives an meinem Tag gibt. Ich habe zum Beispiel also eine Kita-Klasse gesehen. Ich konnte sie nicht sehen, aber ich konnte sie hören, als ich zur Bahn hochging. Und ich hörte nur, wie so, keine Ahnung, 20 kleine Stimmen alle so Tschüss gesagt haben. Und ich sah nur die Kita, die Erzieherin, wie sie ein Foto gemacht haben. So kleine Dinge. Oder jemand hatte da seine Tasche auf dem Sitz in der S-Bahn, hat sie mich schnell zur Seite geräumt. Und das sind zum Beispiel diese kleinen Wunder, von denen ich spreche. Ne? So, es wird ja immer so viel geschimpft über die Welt und dass alles so schlimm und so hart ist. Aber ich finde gerade diese kleinen menschlichen Begegnungen erinnern uns daran, dass auch ganz viel Weiches auch passiert. Und ich liebe dieses Wort, weil wir über Wörter gesprochen haben.
Ja.
Everyday caretaking, alltägliche Fürsorge.
Okay.
Und wenn man so ein bisschen mehr darauf achtet, gerade in der Deutschen Bahn zum Beispiel, wo immer so viel geschimpft wird, aber gerade wenn was schief geht, erlebt man Menschen, die einander unterstützen, die freundlich sind, die schwere Koffer tragen, die füreinander da sind. Und ja, das sind auch kleine Wunder für mich.
Genau. Es ist auch so schön, anderen zu helfen, ne? Das wissen wir.
Ja.
Das Helfen von anderen, das tut einem selber einfach so gut. Das ist schon fast einfach egoistisch, anderen zu helfen.
Das schenkt Zuversicht,
weißt du? Gestern mein ICE. Ich stieg in den, in welchen war das? Ich stieg in den ICE ein und da war alles wirklich voll. Der war richtig voll. Ne? Und trotzdem, du siehst ja Menschen, die sich so ausbreiten. Und bevor man dann sagt, können Sie vielleicht, und also guckt man erst mal, ob was frei ist. Und fand ich aber nichts. Und dann habe ich mich habe mir einen ausgesucht und habe gesagt, da gehe ich wieder zurück. Und der hatte aber inzwischen von sich aus diesen Platz freigeräumt, sodass ich mich einfach hinsetzen konnte. Und dann habe ich später zu ihm gesagt, Danke übrigens, dass Sie vorhin freigeräumt haben. Ach so, ja, ja, klar und so weiter. Mir geht es nämlich auch so. Natürlich hat man mal gerne einen Rucksack dann neben sich, aber sobald ich sehe, der Zug wird voll, mache ich die Tasche runter, sonst bist du Assi.
Ja, ja, ich verstehe. Und das Interessante ist, dass am Ende des Tages hättest du vielleicht zu einer Person gesagt, ne, bei der Frage so, wie war dein Tag? Oh, es war, der Zug war so voll und wir mussten irgendwie umsteigen oder umziehen. Und aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, dann merkst du plötzlich, nee, da war tatsächlich was Schönes an diesem Tag. Ja. Ne? Und das finde ich so interessant. Ich musste mich daran erinnern, oder ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mich auf die Suche nach der Zuversicht machen musste, aber ich musste mich gar nicht auf die Zuversicht, auf die Suche machen. Die war ja die ganze Zeit in mir. Ich musste mich ja nur daran erinnern. Ich musste das mit dem Schreiben machen, ne, durch diese kleinen Notizen jeden Tag. Aber ich glaube nicht, dass wir das unbedingt aufschreiben, was wir Positives erleben. Man kann ja manchmal einfach, bevor man einschläft, einfach drüber nachdenken. Okay, was war an diesem richtig scheiß Tag? Gab es irgendwas, was in irgendeiner Weise mini kleines Gut war? So. Und ich, irgendwie fällt mir dann doch meistens etwas ein. Ne? Und sei es nur, dass meine Tochter gut drauf war an dem Nachmittag oder weiß ich nicht. Also ja, solche Momente, wie du es beschrieben hast.
Ja, ja, dieser Moment hat diese Zugfahrt viel mehr geprägt als die 20 Minuten schön. Verspätung zum Beispiel. Schön. Weißt du, das ist das Schöne. Man erfreut sich daran. Mhm. Und diese Sachen aufzuschreiben, viele machen das ja vielleicht nicht, als Dankbarkeitstagebuch abends 5 Dinge aufschreiben und du merkst, nach 4 Tagen merkst du ungefähr, dass du plötzlich während des Tages diese Dinge schon wahrnimmst und nicht erst abends beim aktiven Überlegen. Ja. Und das ist ja der Effekt, dass man das automatisch wahrnimmt und sich Gutes tut. Das ist jedes Mal wieder so ein kleiner Dopaminausstoß, weil man es ja aktiv wahrnimmt. Ja. Aber das tatsächlich aufzuschreiben, wie du das auch beruflich machst natürlich, denn Schreiben ist in dir drin, das ist ein Game Changer.
Ja.
Denn das wirkt nach.
Ja, und es ist so interessant, weil alle meine Bücher schreibe ich aus dem Gefühl heraus, aus dem Herzen heraus. Ich denke jetzt nicht so vorher drüber nach, ich will jetzt ein Buch über Zuversicht schreiben. Ne? Ja. So. Aber jetzt im Nachhinein, nachdem das Buch erschienen ist, habe ich mich jetzt viel mehr beschäftigt damit, was eigentlich mit uns passiert, ne? So, wenn wir sowas machen, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich finde es so faszinierend, dass wir unser Gehirn wirklich fast trainieren können. Der Neurowissenschaftler James Doty hat es ganz schön beschrieben. Er hat das so beschrieben wie so ein Schrank mit Ordnern. Und wenn du halt diesem einen Ordner mit positiven Dingen einfach einen Stempel drauf klebst, ne, wichtig, so, dann kannst du dein Gehirn einfach signalisieren, hey, das ist auch wichtig, nicht nur das Negative, ne? Mhm. Und das Gehirn guckt dann oder das Gehirn fokussiert sich dann einfach auch mehr auf diese positiven Dinge dann auch. Und das finde ich einfach total schön, diese Gedanke, dass wir in diesen Gefühl von Machtlosigkeit, was glaube ich viele in dieser Zeit haben, ne, angesichts all der Krisen gerade in der Welt, dass wir doch so eine mini, mini kleine Macht noch haben, indem wir entscheiden können, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen.
Ne? Und man muss diesen Momenten tatsächlich ein Label geben, weil dann erst wirkt es nach.
Ja, man muss sie benennen irgendwie.
Man muss sie benennen, einfach aufschreiben.
Ja.
Und dann wirken sie nach.
Genau.
Manchmal allerdings kannst auch du nicht dich daran erinnern, was zum Beispiel, warum stand da Mauskino auf diesem einen Zettel, den du in der Küche, glaube ich, gefunden hast. Und du hast darüber geschrieben. Ja, was war Mauskino nochmal?
Ah, das war diese kleine Maus, die Blaumeisen haben an den Meisenknödeln so rumgepickt oder rumgehackt und haben irgendwie gefühlt mehr fallen gelassen, als tatsächlich auch irgendwie mitgenommen. Und eines Morgens guckte ich aus dem Fenster und dann sah ich irgendwie entlang des Zauns eine kleine Maus hin und her sippen, so dun, 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 und hat irgendwie diese ganzen Körner aufgesammelt und es war so ein total schöner Moment und dann habe ich halt auf dem Post-it, das war halt das Ding, meine Familie ist ja fast wahnsinnig geworden, weil ich auf einmal überall irgendwie so kleine Zettel beschrieben habe an Einkaufsbons und ich habe zu Weihnachten habe ich einen riesen Stapel Notiz, also einen riesen Notizblock bekommen von meinem Partner, weil er das irgendwie nicht mehr ausgehalten hat. Und genau, und auf einem Post-it habe ich Mauskino geschrieben, weil es war wirklich so ein bisschen wie so Fernsehgucken oder Kino. So, ich saß da mit meinem Tee und es war hin und her und hoch und runter und so. Aber ja, ich hatte das halt nicht weiter ausgeführt und dann ein paar Monate später habe ich diesen Post-it gefunden und musste erstmal überlegen, wer hat das geschrieben und was heißt ein Mauskino. Genau, und dann kam es aber wieder und dann war das eigentlich total schön, weil dadurch schenkst du eigentlich so diesen Moment nochmal so ein zweites Leben. Ne? So, du kannst es irgendwie einfach die Wärme des Moments nochmal nachspüren, wenn du es aufschreibst.
Ja.
Und das ist vielleicht einfach das Schöne, durch das Aufschreiben kannst du es einfach länger bei dir behalten und vor allem kannst du diese Momente auch mit jemandem teilen. Dafür musst du ja kein Buch schreiben, aber du kannst einfach vielleicht in einem schönen Moment eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Auch das ist ein Weg, Dinge festzuhalten und zu benennen und aufzuschreiben. Ne?
Ja. Und indem wir es aufschreiben, schaffen wir ja eine Verbindung zwischen der Vergangenheit, wo dieser Moment passiert ist, und aber dieser Gegenwart.
Ja.
Weil dieses Gefühl, was du damals empfunden hast beim Mauskino gucken, das war ja so ein Gefühl von, hey, wie geil ist das denn? Ja. Oh, ist das eine schöne Sache? Ja, und dann geht es jetzt in Vergessenheit.
Ja.
Aber dadurch, dass du es aufgeschrieben hast, kannst du diesen Moment wieder hervorrufen.
Genau.
Und er ist wieder da.
Ja, und das war auch so interessant, als ich dann, ich habe ja erstmal gar nicht gedacht, dass ich ein Buch daraus machen würde. Ne? Das kam ja viel später. Und als ich dann angefangen habe, dann zu sichten, okay, was könnte in dieses Buch vielleicht rein? Es war so faszinierend, weil ich dann immer wieder so, wie jetzt, das habe ich erlebt, das habe ich gemacht, dieses Gespräch habe ich geführt. Ich konnte mich an ganz vielen Dingen nicht mehr erinnern, an einige schon. Also ich glaube, einige kleine Wunder bleiben auch so in uns und heilen nach. Ich habe viele Dinge vergessen und das fand ich auch sehr interessant und es war voll schön, die einfach nochmal zu erleben. Und mein Cousin zum Beispiel, der macht das so, dass er, wenn er etwas Schönes erlebt, er schreibt es auf einen kleinen Zettel und wirft das in ein Marmeladenglas.
Oh, cool.
Und letzten Tag des Jahres setzt er sich mit seiner Freundin hin und die holen dann ihre schönen Momente aus diesem Glas heraus und gehen dann nochmal zusammen durch. Und das fand ich auch so eine schöne und einfache Geschichte, ne? So, um vielleicht wieder ein bisschen zuversichtlicher nach vorne schauen zu können. Und auch einfach nur eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ne? Meine Freundin zum Beispiel, die schickt mir oft eine SMS, wenn sie etwas Schönes sieht oder erlebt in ihrem Alltag. Und ich bin manchmal in der Küche und räume gerade auf und bin irgendwie gestresst. Und dann kommt diese Nachricht an. Dann kommt ein bisschen was von ihrem positiven Moment bei mir an. Also Zuversicht ist, glaube ich, auch schon ein bisschen ansteckend auch. Ne? So, und das schenkt auch Zuversicht, schwere und schöne Momente auch zu teilen, ne? Teilen zu können auch.
Ja, ich muss gerade an den Satz von Mascha Kaleko denken. Ja. Zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder.
Kleine Wunder.
Schön, halte dich an Wunder.
Ja, schön. Ja.
Und du hast wirklich jetzt mittlerweile diese Fähigkeit, überall etwas zu sehen, was dein Leben aber auch ein bisschen langweiliger gemacht hat. Hast du irgendwo mal geschrieben, ne?
Ja, also eine langweilige in dem Sinne, dass ich jetzt nicht mehr durch die Weltgeschichte reisen muss, wie ich das vielleicht früher tun musste als Journalistin. Ne? So, ich habe gedacht, ich muss irgendwie die nächste Geschichte hinterherjagen und irgendwie an die Antarktis fahren, um irgendwie da relevant zu sein oder um wichtige Dinge zu tun. Und das habe ich einfach verstanden, dass der Alltag, es ist der Alltag, der so kostbar ist. Und der Alltag ist voller Wunder. Ja,
ne? Als positiv gemeint in dem Fall.
Ja,
also langweilig klingt erstmal negativ, aber es ist ja positiv sogar gemeint. Ne? Und dir fallen ganz viele Sachen auf. Und ich finde es ganz schön. Selbst du, als Mutter, einen Sohn hast du ja auch, ne?
Ja.
Einen Sohn hast du ja auch. Konntest dich begeistern für das Ballett der Kräne, die auf irgendeiner Baustelle da gestanden haben. Erinnerst du dich noch an den Moment, warum dir das auffiel?
Total. Ja, das ist also eigentlich immer wieder. Diese Baustelle war, glaube ich, ein Jahr lang haben die da gebaut, da bei uns um die Ecke. Und das ist immer so meine Strecke, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Und ich fand einfach so das ist so eine Faszination, die wir vielleicht schon als Kinder haben. Und das ist das Interessante an diesen kleinen Wundern. Dieses spontane Staunen, das verbindet einen wieder mit der Person, die wir vielleicht waren, bevor all die wir diese Rollen angenommen haben, die wir heute innehalten. Ne? Es ist wie so ein kindliche Freude fast. So, wow, ne? Ich glaube, es ist
einfach. Und du bist kein Technikfreak,
oder?
Nein, also, du interessierst dich nicht für Technik oder so.
Nein, aber es ist fast wie Ballett, ne? Diese Choreografie. Waren, glaube ich, zwei oder drei Kräne, die dann so sich so langsam bewegen und diesen langen Arm da so über die Häuser so streift irgendwie. Das hat so was. Ich kann gar nicht so beschreiben, aber es ist schon so ein Moment, in dem, siehst du? Grammatik.
Das ist so völlig egal.
Ein Moment, in dem man kurz anhält und einfach so ein Wow-Moment kurz, ne, so. Und dabei sind wir umgeben von Baustellen. Und
die meisten von uns würden keine zwei Blicke werfen auf einen Kran, der da seit einem Jahr steht.
Ja.
Weißt du, wir gehen da vorbei.
Ja, aber das ist halt das, was in diesem Jahr passiert ist. Es hat so ein bisschen schon meinen Blick einfach geschärft, glaube ich, für diese Dinge und hat mich einfach daran erinnert, nicht einfach immer weiter zu preschen, ne, so weiterzugehen und sondern einfach manchmal diese kleinen Lücken im Alltag vielleicht doch mit Wunder zu füllen, einfach indem man stehen bleibt und guckt. Ne?
So. Das Faszinierende ist, du bist ja wirklich in der Lage, jetzt in allem ein Wunder zu sehen. Und wenn du davon erzählst, dann müssen wir sagen, auch offensichtlich zu Recht, selbst in draußen aufgehängter Wäsche.
Ja.
Für dich ein ganz besonderer Moment. Ja. Den wirst du ein Leben lang mit dir rumschleppen, ja. Weil?
Weil ich saß auf einer kleinen Mauer und über mir hingen diese Bettlaken. Da waren wir gerade im Urlaub und die Vermieterin hatte da die Bettwäsche aufgehängt. Und ich saß da und habe so ein bisschen notiert und dann merkte ich einfach, wie dieser Laken immer so meinen Arm so gestreift hat. Und das hatte so eine Zärtlichkeit. Und es war einfach so ein, ich weiß nicht, und dieses Sonnenlicht, wie das so dann durch diesen Laken auch durch so flackerte. Und aber vor allem diese zärtliche Berührung, das hat mich einfach so daran erinnert, dass wir so selten zärtlich sind im Alltag. Ne? Wir sind zärtlich zu Neugeborenen und sehr alten Menschen, zu unseren Haustieren vielleicht oder so. Aber irgendwie sind wir selten so zärtlich so miteinander im Alltag. Ne? Das ist so, ja, das hat mich einfach so ein bisschen wieder daran erinnert. Genau, ja.
Auch an die Heimat.
Ja, an das stimmt. Ja, das stimmt auch an aufgehängte Wäsche. Und ich glaube, es ist so witzig, weil auch in den Trauergesprächen so kommt immer wieder auch mal witzigerweise auch mal Wäsche vor oder so. Ne? So, wir haben irgendwie unter der Wäscheleine, von Mamas Wäscheleine Verstecken gespielt oder so. Also auch so diese einfachen Dinge. Ne? Und meine Tochter auch spielt ja auch gerne unter dem Wäscheständer, wenn die bei uns im Wohnzimmer steht. Dann macht sie sich gerne darunter eine Höhle. Sie ist 6. Genau.
Zum Glück gibt es ja noch Wäscheständer draußen. Denn nie hat ein Kind gesagt, oh, wir haben uns so toll im Trockner versteckt. Weißt du, unten in der Waschküche. Das war so schön.
Das stimmt. Hast du total recht. Ja.
Früher war mehr draußen.
Ja.
Seitdem du in der Lage bist, diesen Blick ja quasi durch eine andere Brille, die du dir ja zugelegt hast bewusst, was wir alle auch theoretisch können, zu werfen, ist die Depression zum Beispiel, die eine bekannte Besucherin ist in deinem Leben, kommt sie weniger seitdem?
Das ist eine gute Frage. Ich würde nicht sagen, dass sie weniger kommt, aber es ist so, dass ich eher weiß, was mir dann gut tut in diesen Phasen. Ne? So. Und es ist halt oft so, ich meine, ich bin Freiberuflerin, ich habe 2 Kinder, ich habe oft nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache mal jetzt einfach 3 Tage frei oder so, das habe ich nicht. Aber ich weiß inzwischen, dass manchmal nur 20 Minuten in einem kühlen Bett, ne, in diese Zeit zwischen dem Text, den ich fertig geschrieben habe, bevor meine Tochter nach Hause kommt, dass diese 20 Minuten mir einfach wieder ein bisschen in Ruhe, ein klein bisschen wieder Kraft wieder schenken, um trotz der Depression oder mit der Depression trotzdem wieder aufzustehen und weiterzugehen. So. Mhm. Also das habe ich jetzt gelernt, so wie wertvoll diese kleinen Dinge sind und dass es oft die kleinsten Dinge sind, die oft uns den Mut schenken, um wieder weiterzugehen. Ne? Mhm. Genau.
Also eine Depression, das ist ja das Thema unserer Zeit.
Ja.
Wann auch immer wir drüber sprechen oder jemand erzählt von seinen Erfahrungen, sind alle Ohren offen. Also es ist wirklich, es ist das wichtigste Thema, wo man auch wirklich Menschen ranholen kann, ihnen wirklich auch ein bisschen helfen kann. Wann hattest du das zum ersten Mal gespürt?
Ja.
Da ist sowas, so ein Gefühl.
Mhm. Ich vermute, dass es vielleicht so mit 15 war, eher so mit 15, 16, dass ich war einfach irgendwie immer müde und sehr antriebslos und habe trotzdem alles gemacht. Ich bin halt in einem etwas viktorianischen Umfeld aufgewachsen, aber ich glaube, es kennen ganz viele Zuhörer und ZuhörerInnen. Das war Aufwachsen in den 70er, 80er Jahren, da hatte man als Kind ja oft sehr angepasst zu sein, ne? So finde ich. Also durfte nicht zu laut sein, zu leise sein, man musste schon irgendwie so eine gewisse Erwartung oder Rolle erfüllen der Eltern und angepasst sein war mein Default Setting, ne? So. Und irgendwann, der Umzug hat natürlich auch was mit mir gemacht und es war eine sehr schwierige Zeit in meiner Familie auch und meine Rolle in der Familie, das sage ich jetzt nicht jammerig, das möchte ich nicht, dass es so rüberkommt, es war einfach irgendwie mein Job in der Familie, ich war halt immer die funktioniert hat, ne? Die war immer gut in der Schule, ich war immer die Liebe, immer die Gute und ich glaube, das war einfach eine Zeit, in der ich das nicht mehr konnte und ich denke, ich finde, Teenager haben irgendwie einen schlechten Ruf. Die werden echt unterschätzt irgendwie. Und man irgendwie regt sich dann irgendwie auf, weil sie vielleicht nicht so die Erwartung erfüllen, die man hat. Aber ich finde, es ist eine Zeit, da dürfen Teenager dürfen einfach auch mal nicht funktionieren so. Aber das gab es halt bei mir nicht. Und das war einfach irgendwann zu viel. Und Genau, und ich habe dann einfach irgendwann auch eine Essstörung entwickelt. Da habe ich dann einfach, ich war ja auch immer sehr unsportlich und habe dann einfach irre viel Sport gemacht und zu wenig gegessen und war dann nur noch so eine Strich in der Landschaft. Und irgendwann sind wir dann zum Hausarzt und der Hausarzt hat dann einfach sofort gesagt, also ihre Tochter, also ich war mit meiner Mutter da, hat vermutlich eine Depression. Mhm. Aber so Therapie und sowas, also das war einfach überhaupt kein Thema in meiner Familie. Und damit, ich will jetzt auch nicht über meine Eltern irgendwie herziehen oder so, ne? Die haben mich geliebt, das weiß ich, aber sowas gab es einfach nicht so in ihrer Welt.
Ne? Weil man hatte ja auch noch nicht so viele Begriffe dafür. Nee. Also ich wundere mich jetzt gerade schon, dass überhaupt mit 15 Depression diagnostiziert wurde.
Also mit 17, ich war 17. Also
du warst so, 17, genau. Denn wir reden aus einer Zeit, 10 Jahre vorher wurdest du mit Elektroschocks möglicherweise noch behandelt für solche Leiden.
Ja.
Also das ist noch gar nicht so ewig lange her.
Ja.
Von daher gab es immerhin schon den Namen. Ne?
Genau, und ich denke, dass meine Mutter auch vielleicht eine Art oder eine Depression hatte nach dem Umzug. Ich weiß, dass sie viel geweint hat im Auto. Und jetzt im Nachhinein, das ist interessant, weil ich habe schon überlegt, ne, weshalb habe ich mich so viel mit der Trauer zum Beispiel beschäftigt. Und klar, ich habe lange gedacht und sicher, das spielt das eine wichtige Rolle, war das ein Weg, meinen eigenen Schmerz irgendwie zu transformieren in etwas Positives, ne? Indem ich diese Rolle als Trauerrednerin angenommen habe. Oder auch die Trauer zu verstehen, einfach zu verstehen, was mit mir passiert. Aber ich glaube, es hat vielleicht auch noch andere Gründe. Es gab einfach ganz viel unausgesprochene Trauer in unserer Familie, wie vielleicht in vielen Familien, oder unausgesprochene Trauma.
Ja, weil auch nicht drüber gesprochen wurde.
Nein. Meine Eltern sind beide zu Kriegszeiten aufgewachsen. Mein Vater, wie gesagt, in sehr schwierigen Verhältnissen. Meine Mutter in sehr engen Verhältnissen. Und meine Mutter sah immer super aus. Wenn ich von der Schule nach Hause kam, war sie immer, ne, mit Brosche und Rock und sah immer top gestylt aus. Und mein Vater kam abends aus dem Geschäft im Anzug. Und ich habe nie erlebt, wie sie sich gestritten haben. Erst als wir umgezogen sind, habe ich das erlebt. Und also es wurde einfach ganz viel immer gedeckelt. Ne? Und keine Ahnung, irgendwie, ich konnte das nicht mehr. Und das war da so die erste Zeit, in der ich das wirklich gespürt habe.
Mhm.
Und aber eine Therapie oder sowas gab es einfach nicht. Das war natürlich dann weitermachen. Und deswegen, als meine Eltern gestorben sind, als ich 35 war, war das genauso. Mein automatischer Weg war einfach immer weitermachen. Ne? So, etwas Schlimmes passiert, sind innerhalb von 3 Monaten gestorben, diese beiden Menschen. Und ich habe einfach weitergemacht, bis die Trauer gesagt hat, so nicht mehr.
So nicht mehr.
Ja.
Denn du hast dich nicht damit auseinandergesetzt, wie du es hättest müssen, weil du es eben auch nicht gelernt hast, weil es auch kein Thema war, der Tod.
Genau.
Weil auch, wie war es, sag ich mal, am Sterbebett deiner Eltern? War es da ein Thema?
Nein, meine Mutter hat selbst auf ihrem Sterbebett nicht darüber gesprochen. Sie lag auf der Palliativstation und sie hat mich vor meinem letzten Besuch kurz rausgeschickt und kam ich wieder rein und dann hatte sie Lippenstift irgendwie auf den Lippen.
Okay.
Und sie wusste, wir wussten ja beide, dass sie sterben würde, ne? So, und trotzdem konnten wir nicht darüber sprechen. Sie wollte das einfach nicht glauben. Sie wollte das nicht wahrhaben. Mein Vater dagegen hatte einen Frieden mit seinem Tod. Für ihn war es ganz klar, dass er zu seiner Frau kommt. Und deswegen war es eher für ihn ein Trost, dass er sterben würde. Und wir haben uns auch abschieden können. Das war anders, aber wirklich gesprochen oder auseinandergesetzt mit dem Thema wurde gar nicht in meiner Familie. Das war ein richtiges Tabuthema. Also selbst als meine Großmutter gestorben ist, meine englische Großmutter, die ich sehr geliebt habe, durfte ich jetzt nicht zu ihrer Beerdigung, weil irgendwie gehörte man da halt nicht hin.
Okay.
Und und deswegen war ich da einfach so naiv und ignorant, was
auf der anderen Seite war es ja so. Also man kann auch den Eltern das gar nicht, übernehmen. Wir sind heute so aufgeklärter und wir haben andere Art ranzugehen, glücklicherweise auch dank Menschen wie dir, die darüber sprechen. Aber man kann es ihnen ja auch nicht übel nehmen.
Ich werfe ihnen das auch überhaupt gar nicht vor. Es ist im Gegenteil tatsächlich durch das Schreiben über diese Erfahrung, das Schreiben meines Buches, was bleibt, wenn wir sterben, durch das Schreiben über das Leben meines Vaters, da habe ich auch ganz viel Klarheit und Verständnis gewonnen und habe einfach verstanden, wie schwer sein Leben war und dass es für ihn wahrscheinlich einfach seine Überlebensstrategie war, einfach alles deckeln zu wollen oder seine schwierige Vergangenheit hinter sich lassen zu wollen. Mhm. Also ich nehme ihn das überhaupt gar nicht übel. Ich verstehe es einfach jetzt besser, seitdem ich mich damit beschäftigt habe. Und ich versuche es jetzt ein bisschen besser zu machen, indem ich zum Beispiel mit meinen Kindern darüber spreche, wenn sie darüber sprechen wollen.
Ja, genau. Denn es heißt ja auch immer, die Menschen sterben so, wie sie gelebt haben. Das heißt, die hätten auch nicht in den letzten Tagen das nochmal lernen können oder sich etwas aneignen können. Da passt es ganz gut. Umso mehr Motivation für uns, uns während des Lebens damit zu beschäftigen, denn dann können wir am Ende hoffentlich, möglicherweise damit besser umgehen.
Ja, und wir können durch, wenn wir vielleicht etwas besser damit umgehen können, und der Tod wird ja immer schwer sein, aber vielleicht können wir uns oder können wir, indem wir uns damit beschäftigen, dafür sorgen, dass der Tod oder die Vorstellung des Todes weniger gruselig, schrecklich ist. Vielleicht können wir lernen, den Tod besser einfach anzunehmen als etwas, das zum Leben dazugehört und nicht, was nach dem Leben kommt. Aber ich glaube, wir können auch ganz viel für unsere Liebsten auch dadurch tun. Ich erlebe das ja immer wieder als Trauerrednerin, was es ausmacht, wenn eine verstorbene Person damit nicht gehadert hat mit dem Tod, wenn diese Person den Tod auch akzeptieren konnte. Das ist oft eine große Erleichterung auch für die, die zurückbleiben. Und von daher, ja, man kann etwas für sich selbst tun, glaube ich, und auch für seine Liebsten auch.
Es ist wahnsinnig bewundernswert, wenn es jemand schafft, seinen Tod zu akzeptieren. Ich habe es selber einmal erlebt, knapp über 30, glaube ich, 31, sehr, sehr junger Mensch, der dann gesagt hat, ist es okay, dass ich jetzt gehe und so, ich habe ein gutes Leben gehabt. Das ist unglaublich berührend, aber kaum nachzuvollziehen, wie jemand es schafft, diese Akzeptanz zu erreichen. Ich kann mir vorstellen, wenn man über Monate lang Schmerzen hat, dann möchte man einfach nur, dass es aufhört. Ja. Menschen mit Depressionen, weißt du, die keinen Ausweg sehen. Man möchte einfach nur, dass es aufhört. Ja. Es ist die einzige Möglichkeit, Ruhe zu bekommen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Und trotzdem ganz schwer für uns zu verstehen, wie man zu dieser Akzeptanz gelangt. Was ist, sag ich mal, so der Hauptbaustein, um das vielleicht zu schaffen?
Also das, was ich nur erlebe als Trauerrednerin in diesen 10 Jahren, die ich diesen Beruf ausübe, ist, ich glaube, wenn ein Mensch nicht zu viel bereut, so, dann gelingt es ihm leichter vielleicht in den Tod zu schauen. Ne? Also dieses Bewusstsein, dass gewisse Dinge nicht geklappt sind, dass man nicht alles gemacht hat, das gehört natürlich dazu. Also dieses Annehmen, dass man fehlbar ist, dass man vielleicht auch Menschen verletzt hat und so weiter. Aber ich glaube, am Sterbebett zu liegen und vielleicht nicht zu sehr zu überlegen, hätte ich mehr Zeit mit meinen Liebsten verbracht zum Beispiel. Ne? Mhm. So.
Was bereuen Menschen generell am Sterbebett? Was bereuen sie? Wir wissen, es ist nie das Materielle. Hätte ich einen Porsche mir doch gekauft damals. Das ist es nie, heißt es.
Also es ist schwer für mich zu sagen, weil ich ja natürlich immer auf der anderen Seite das bin quasi. Ne? Ja. So, ich bin nicht am Sterbebett meistens, sondern...
Und deine Eltern haben ja auch nichts gesprochen.
Genau. Aber ich sag meistens, weil es jetzt immer mehr tatsächlich passiert, dass ich als Trauerrednerin vor dem Tod schon gerufen werde sozusagen, weil die Menschen gerne mit einer Person sprechen möchten, bevor sie sterben. Also das letztes Jahr zum Beispiel habe ich eine Trauerrede für einen Mann gehalten, der im Hospiz lag. Er wusste also, dass er sterben würde und er wollte gerne selbst von seinem Leben erzählen. Und das haben wir in 2 Treffen gemacht und es wurde sehr viel geweint und auch gelacht. Und er hat dann am Ende gesagt, ich wusste nicht, dass ich so viel erlebt habe. Und das kommt so ein bisschen oder so ein bisschen das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, dieses, was wir alles erleben, aber dann auch wieder vergessen. Und er hat auch viel geweint, weil er auch ein schwieriges Verhältnis auch mit seinem Vater hatte und so weiter. Aber auch allein durch dieses Sprechen über das Leben hat er auch einfach gemerkt, dass viele Dinge so waren, wie sie waren. Und er hat verstanden oder gesehen, dass er das Beste gemacht hat mit dem, was er mitbekommen hat sozusagen im Leben. Und ich glaube, vielleicht dieses Gefühl einfach, ne, ich habe mein Bestes getan mit dem, was mir mitgegeben wurde, mit den Möglichkeiten, die ich hatte. Ich glaube, diese Akzeptanz, ich glaube, die kann uns vielleicht entlasten und uns einfach helfen, auch mit etwas mehr Akzeptanz in den Tod auch zu gehen. Genau.
Wenn jemand gestorben ist und du sprichst dann mit den Angehörigen, ist, sage ich mal, dieses Gespräch mit ihnen eventuell sogar wichtiger als die Rede, die dann offiziell gehalten wird bei der Beerdigung?
Ja, also mindestens genauso wichtig, wenn vielleicht sogar ein Tick wichtiger. Ich weiß es nicht, aber...
Warum?
Weil das oft für eine große Erleichterung sorgt, einfach alles mal erzählen zu dürfen. Mhm. Also auch, also wir reden ja immer als erstes über den Tod der Person und über alles, was dazugehört, ne? Und oft sind diese Erinnerungen sehr präsent und sehr detailliert präsent, ne? So um 9 Uhr kam Art so und so, um 10 Uhr kam so und so, am nächsten Tag war das, da war Tante so und so da. Also es ist wirklich so, aber es muss irgendwie erzählt werden, ne? So. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir dann zum Anfang des Lebens. Und man merkt so richtig, wie dann diese schweren Erfahrungen so ein bisschen zurückrutschen und die Erlebnisse vom Leben oder das gelebte Leben wieder so ein bisschen nach vorne kommt irgendwie und wieder mehr Raum einnimmt.
Und dann vielleicht diese letzten schrecklichen Eindrücke auch vielleicht von dem Toten im Bett dann etwas überlagern?
Überlagen
ein bisschen
nicht,
präsenter werden?
Überlagen nicht, aber mehr so vielleicht im Kontext dann gesehen werden. Also sie gesellen sich dann neben den anderen Erlebnissen so, ne? Also vorher stehen sie einfach riesengroß im Raum. Und das ist ja auch das, was der Tod uns ja auch, oder wo der Tod uns manchmal auch helfen kann. Manchmal, gerade wenn es vielleicht Konflikte mit einer Person gibt, sehen wir nur diese schwierigen Dinge, ne? So, und durch den Tod und durch den Blick auf ein ganzes Leben rutschen diese Dinge so ein bisschen zur Seite und es werden einfach andere Dinge präsenter, ne? Wie bei meinem Vater zum Beispiel, der als junger Vater sehr unnahbar war, sehr überstreng war. Und erst als ich über ihn geschrieben habe oder mir Gedanken zu seinem Leben gemerkt habe, konnte ich das besser einordnen. Ne? Mhm. Ja, bei diesen Trauergesprächen, es ist schon fast ein bisschen wie Zauber, finde ich, was da passiert. Auch welche Verbindungen geschlagen werden oder Verbindungen, die spürbar werden und Erinnerungen, die hochkommen und die auch wärmen. Und am Ende des Trauergesprächs sind viele Menschen oft einfach erleichtert. Einfach, ne? So.
Ja.
Genau.
Ob in der Situation mit der Trauerrednerin wie dir oder aber auch mit anderen Menschen, die Ähnliches erfahren haben in einer Selbsthilfegruppe. Man spricht ja immer von einem geteilten Leid.
Ja.
Es ist also wichtig, darüber zu sprechen, mit anderen seine eigenen Gefühle zu teilen.
Genau.
Dass das so wichtig ist und dass das verbindet. Mhm. Wann wurde dir das klar?
Ich würde sagen, schon in diesen Trauergesprächen. Ja. Da wurde mir wirklich bewusst, was das ausmacht, wenn wir unsere Geschichten erzählen und diese mit anderen teilen. Mhm. Welche Erleichterung und welches Gefühl von Gemeinschaft dadurch entstehen kann, wie wir uns dadurch weniger einsam fühlen. Denn ich glaube, das ist etwas, so individuell unsere Verlustgeschichten auch sind. Ich glaube, es kennen einfach ganz viele Menschen diese einzigartige Einsamkeit nach dem Verlust einer Person, die einem niemanden nehmen kann. Ne? Mhm. Man ist ganz allein mit diesem Gefühl. Und genau, und das ist mir schon sehr bewusst geworden in diesen Gesprächen, was da an Verbindung und Gemeinschaft entstehen kann, einfach nur, weil jemand zuhört. Ne? So sich gesehen und gehört fühlen in seinem Schmerz und nicht wie sonst. Ne? Wenn man trauert, dann geht man aus seiner Haustür und dann sagt vielleicht eine Nachbarin zu einem, na, wie geht's Ihnen heute? Und dann merkt man schon, oh Gott, ich darf bloß nicht zu viel sagen, weil so ist vielleicht gut gemeint, aber in den Trauergesprächen darf einfach alles sein. Ne? Es darf geweint, gelacht, es ist alles erlaubt. Und ich habe jetzt, während ich mit dir rede, muss ich so dran denken, vorhin habe ich darüber gesprochen, über dieses Angepasstsein. Bei mir war das nicht erlaubt und vielleicht ist es das, was ich versuche in diesem Moment, diesen Raum aufzumachen für Verletzbarkeit, für dieses Nicht-Funktionieren-Müssen. Das schafft, glaube ich, einfach eine große Erleichterung auch. Ne?
Wie kamst du trotzdem zu deiner allerersten Trauerrede? Na, also du warst ja Journalistin, bist durch die Welt gereist, hast gerade erzählt und hast über Politik geschrieben und so. Und wie kam es dazu?
Genau, also ungefähr ein Jahr nach dem Tod meiner Eltern, da ging es mir nicht gut so.
Ja.
Und ich hatte, glaube ich, vorhin schon erzählt, dass ich komplett unterschätzt habe, was Trauer mit einem tun kann, was Trauer auch für einen tun kann, aber vor allem auch mit, auch körperlich. Also mein Deutsch wurde in diesen ersten Monaten nach dem Tod meiner Eltern deutlich schlechter.
Die hat sich richtig den Boden unter den Füßen weggerissen, oder? Und es ging nicht weg.
Naja, also ich habe einfach weitergemacht, so, ne, wie ich das immer kannte, aber Genau, die Trauer, die macht sich dann halt bemerkbar. Ich konnte halt schlecht schlafen, ich war wahnsinnig unkonzentriert, ich konnte meine Arbeit nicht gut machen. Und irgendwann bin ich so auf die Idee gekommen, dass es vielleicht etwas damit zusammen zu tun haben könnte, was ich von mir selbst einfach im Nachhinein irgendwie irre finde, dass ich als vermeintlich erfahrene Journalistin nicht mal auf die Idee kommen würde, dass es vielleicht mit der Trauer etwas zu tun haben könnte, also wie ignorant ich war. Und der Journalismus ist für mich ja immer der Weg rein gewesen in schwierigen Themen. Einfach schenkt mir das Erlaubnis, Fragen stellen zu dürfen. Und ich habe dann ein Interview mit einem Statter geführt, vor dem Hintergrund, bei ihm vielleicht ein Praktikum zu machen, um so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
Cooler Bestatter? Oder eher so ein klassischer Bestatter?
Ja, so ein klassischer Bestatter, aber sehr nett. Okay. Genau. Und als wir uns dann verabschiedet haben, das kennst du ja als Journalist ja auch, dass manchmal die spannendsten Gespräche so am Rande des Offiziellen passieren, da meinte er so zu mir, ja, Sie arbeiten ja mit Text und Sie haben eine Verlusterfahrung gemacht, haben Sie nicht mal überlegt, vielleicht mal Trauerreden zu schreiben?
Okay.
Und es war jetzt nicht so, dass ich nach Hause gegangen bin und gesagt habe, oh so, ja, das mache ich jetzt. Aber ich glaube, es fing schon zu rattern bei mir an und vielleicht war es im Nachhinein doch einer dieser Momente im Leben, in denen das Leben eine neue Richtung einschlägt, ohne dass man es in dem Moment wirklich merkt. Und einige Monate später habe ich so Bestatter gegoogelt und hatte dann ein Unternehmen gefunden, das so ganz ansprechend aussah. Der Chef war früher Nationalbasketballspieler und dachte ich, vielleicht ist er auch ein bisschen offener. Und dem habe ich dann eine Mail geschrieben, habe gesagt, ja, wie sei es denn? Könnte man sich als Quereinsteigerin bei ihm vielleicht melden oder gar bewerben? Und er hat dann ganz nett geantwortet und meinte, ja, bei mir arbeiten nur Quereinsteiger und ich dürfte mich gerne bei ihm melden, wenn ich so weit bin.
Ja.
Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, meine erste Trauerrede zu halten. Und ich denke bis heute, also der hat nicht zu mir gesagt, oh, ich will die Rede vorher sehen oder ich komme mal mit zum Trauergespräch. Der hatte so ein totales Vertrauen in mir. Er meinte, ne, so, du bist Journalistin, das kannst du, du hast diese Erfahrung gemacht. Solche Menschen brauchen wir im Leben, ne, die uns einfach vertrauen. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Und diesen Moment, am Pult zu stehen, das war wirklich so ein right time, right moment, I'm doing the right thing Moment, das, wie man das selten im Leben hat. Das fühlte sich einfach richtig an. Und genau, dieses Gefühl ist, tja, wenn ich da oben stehe, schon bis heute in mir geblieben. So, genau.
Was hast du in dieser ersten Rede zum Beispiel erzählt?
Ja, ist so interessant, weil ich bin ganz schlecht mit Namen und also Namen und solche Details.
Die dürftest du jetzt auch gar nicht sagen.
Nein,
die Namen.
Nein, ich weiß, aber nein, würde ich gar nicht machen.
Das ist auch gar nicht wichtig.
Aber es fällt mir nur ein, aber dass ich von vielen Reden so Details mir merken kann. Also in diesem Falle erinnere ich mich sehr gut, dass es ging um eine Mutter und sie war krebskrank und sie hat ihren Kindern nicht erzählt, dass sie an Krebs sterben würde. Und das war so ein bisschen das Thema, dass sie sehr, sehr spät erst, als sie dann ganz zuletzt im Krankenhaus, dann war sie jetzt sich selber eingewiesen ins Krankenhaus, okay, dass es gar nicht mehr ging. Und erst dann haben sie wirklich gewusst, was los war. Und das war so ein bisschen dann das Thema. Und ich erinnere mich, dass wir ein Lied von The Lion King gespielt haben. Das weiß ich zum Beispiel noch.
Ja. König der Löwen.
König der Löwen, ja. Genau. Und Peter Maffay haben wir gespielt, genau. Und es war eine sehr liebevolle Rede. Entschuldigung, es war eine sehr liebevolle Trauerfeier, das erinnere ich noch.
Ja.
Genau.
Aber was für Worte findest du da in dem Fall? Also ich meine, Mutter hat nichts gesagt, für die Kinder kommt es überraschend. Die hatten keine Zeit, sich wirklich darauf vorzubereiten, auseinanderzusetzen, weil man sie in Anführungszeichen schonen wollte. Aber was findest du jetzt als Trauerrednerin da für Worte?
Ja, also zum einen, glaube ich, sollte man immer den Schmerz auch anerkennen. Ne? Das finde ich schon wichtig. Aber es ist ein bisschen das, was wir vorhin schon besprochen haben. Welche Perspektive hat man von dieser Zeit? Und indem wir beim Trauergespräch darüber gesprochen haben, wurde zum Beispiel deutlich, dass in den wenigen Tagen, denen sie die Kinder, die erwachsenen Kinder mit ihrer Mutter im Krankenhaus zusammen hatten, es war, glaube ich, nur eine Woche, dass sie da viele Momente des Zusammenseins hatten, mini kleine Momente, wo sie einfach zusammen sein konnten, die im Laufe des Gesprächs dann diesen Schmerz, dass sie erstmal nicht davon erzählt hat, überlagert haben.
Mhm.
Ne? Oder zumindest ein bisschen ausgeglichen haben.
Und dann ging es um gemeinsame Erlebnisse,
genau,
oder Urlaube oder Spielen zusammen oder.
Also ich erzähle immer von dieser letzten Lebensphase und von dem, was zuletzt passiert ist. Das finde ich auch mal wichtig. Das gehört ja zum Leben. Und Und dann erzähle ich vom Leben und genau, das geht einfach ganz viel um das Zusammensein, um gemeinsame Erlebnisse, genau, was dieser Mensch gerne gemacht hat im Leben, was manchmal vielleicht auch schwer war, wo auch Herausforderungen waren. Also es kennst du ja auch als Journalist, das rollt von, also oder ja, man rollt so ein ganzes Leben eigentlich aus, ne? Ja. Genau.
Ja, und es sind dann die kleinen Dinge, gell? Die an die man sich erinnert. Genau, es sind immer die Alltäglichkeiten, die wir wahrscheinlich auch mit den Menschen dann verbinden. Wirklich, Mama, wie hat er die Tasse gehalten? Oder damals bei dieser Gartenparty oder was auch immer. Was uns ja auch zeigt, wie wichtig es ist, einfach diese Alltäglichkeiten auch zu Lebzeiten schon wahrzunehmen. Denn die sind es am Ende, die bleiben.
Genau.
Welche Alltäglichkeiten waren es in deinem Fall?
Ja.
Die Dinge, die du mit deinen Eltern im Nachhinein verbunden hast.
Ah, das ist eine schöne Frage. Es ist schön, wenn man so etwas auch erzählen darf, auch, ne? Meine Mutter zum Beispiel, die ihren Kaffee immer so stark getrunken hat, da hätte sie echt einen Löffel reinstecken können, da wäre wahrscheinlich nicht umgekippt.
Das geht wirklich.
Und sie hatte immer schmutzige Knie, weil sie ja immer mit kurzen Hosen im Garten rumgewühlt hat, irgendwie zu jeder Jahreszeit.
Okay,
und als wir noch aus Holstein gezogen sind, das ist so interessant, weil es gibt ja so, jetzt so Kältetherapien und so, aber meine Mutter ist halt einfach jeden Tag in den See da gesprungen und wir waren oft zusammen schwimmen, auch im Herbst, ne, wenn andere so in ihren Mänteln vorbei spazierten, war sie dann irgendwie im Wasser und das war für sie, also ich sehe sie so vor mir einfach wegschwimmen, ne, so und auf ihrem Fahrrad und sie guckte auch so gerne so englische Serien wie so, ja, oder so, oder Monty Python oder so Agatha Christie und ich sehe sie mit meinem Vater auf dem Sofa immer zusammensitzen und wenn ich zu Besuch war, dann quetschte ich mich immer genau dazwischen, so. Und mein Vater, der halt immer, ja, selbst zu Hause meistens irgendwie noch eine Krawatte anhatte, zuletzt dann nicht mehr.
Ja. Was hat er beruflich gemacht?
Mein Vater war, es war so spannend.
Bisher weiß ich nur, dass er bei der Armee war und in Deutschland auch gewesen ist.
Er hat eine Lehre als Rucksetzer gemacht und hat sich an der Abendschule zum Grafiker weiter ausbilden lassen.
Okay.
Und ist Grafiker gewesen, hat also einen kreativen Beruf ergriffen. Und das war immer ganz toll, weil wir immer als Kinder immer, ich habe ja noch eine Schwester und wir hatten immer ganz viel Papier zu Hause, immer so kistenweise so geiles Papier, so Silber und Gold und so, hat immer Papierproben bekommen.
Mega.
Er hat, als wir nach Deutschland gezogen sind, unterm Dach so ein kleines Arbeitszimmer und da hat er immer Jazz gehört und hat dann immer, egal, auch wenn er nicht mehr, als er nicht mehr gearbeitet hat, hat er immer irgendwie rumgewerkelt und hat dann noch für die Stadt Eutin, für die Volkshochschule noch ihr Heft irgendwie noch gestaltet und noch so Sachen gemacht, so freiwillig, aus Freude. Und ja, es war so interessant, weil die Trauerfeiern für meine Eltern echt so bleierne Angelegenheiten waren und ein netter Pastor, aber es war, also da war nichts Persönliches. Und ich wusste das halt auch im Nachhinein einfach nicht besser, dass man es anders machen kann. Aber er hatte zu mir gesagt oder zu uns gesagt besser, eure Eltern waren so kreativ, seid weiterhin kreativ. Und dieser Satz ist bei mir so geblieben, weil Kreativität, das ist so ein, ist auch so ein Wundermittel eigentlich, ne? So einfach,
indem man. Und macht glücklich. Kreativität macht glücklich.
Es entspannt und man kann einfach dadurch Dinge, you can transform things, ne? Du kannst sie einfach transformieren, so. Und kreativ sein können wir, glaube ich, alle. Dafür muss man keine teuren iPads haben. Es kann im Garten sein, wie man seine Beete gestaltet. Es kann mit dem Stift sein. Es gibt so viele Wege, das zu tun. Und genau.
Ich höre raus, dass natürlich diese Trauerfeier für deine Eltern, die beide innerhalb kürzester Zeit gestorben sind, dass die einfach komplett suboptimal waren.
Ja, total.
Weil sie eigentlich wahrscheinlich die Person, höre ich raus, nicht wiedergespiegelt haben.
Nicht,
du hast also quasi deine Eltern eigentlich, aber du warst ja selber überfordert, plötzlich geht's ja alles los und du warst erst 35.
Aber schon 35 eher.
Ja, aber ich finde, mit 35 seine Eltern zu verlieren, das ist extrem auch früh. Ich finde das sehr früh.
Und der Pastor hat halt so diese Standardfragen gestellt und hat einfach gefragt, so, wann hat sie da gewohnt, was hat sie beruflich gemacht? Also da kamen halt diese Fragen nicht nach dem, was hat das, was du gefragt hast eben, ne? Was hat deine Mutter am liebsten gemacht? So.
Ja, was hat sie ausgemacht?
Ja,
ne?
Genau. Und erst durch die Trauergespräche ist mir eigentlich aufgefallen, was ich nicht erzählt habe, ne? So. Und ich weiß noch, wie ich nach dem Gespräch mit dem Pastor im Zug nach Hause gefahren bin und die ganze Zeit gedacht habe, irgendwas habe ich nicht gesagt, was habe ich denn nicht gesagt? Und erst durch meine Arbeit habe ich das wirklich verstanden, dass das, was bleibt, ist nicht, ob meine Mutter einen guten Abschluss an der Handelsschule gemacht hat, ob sie, ne, so all diese Dinge so, sondern was bleibt, ist ihre Präsenz und das Gefühl, wenn ich sie in den Arm genommen habe und so, wenn ich sie so im Garten gesehen habe und all diese Momente, das sind die Momente, die bleiben. Und für mich ist es halt auch so, was bleibt von mir, wenn ich sterbe? Ne? So, mir ist es völlig egal, ob mein Sohn und meine Tochter wissen, ob ich Bücher geschrieben habe. Ne? Ich wünsche mir, dass sie an meinem Grab vielleicht stehen können eines Tages. Und wenn sie fühlen können, wie ich sie in den Arm nehme, ne? Wenn sie meine Liebe spüren können, dann habe ich alles erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Ne? So. Ja.
Was wäre denn im Nachhinein? Und ich frage dich das nur, weil du dich das garantiert oft selber gefragt hast. Was wäre denn im Nachhinein, sage ich mal, eine wirklich schöne Trauerfeier für deine Eltern gewesen? Wie hätte die aussehen können?
Kann ich dir genau sagen, weil ich mir darüber schon Gedanken gemacht habe. Und manchmal denke, ja, ich habe auch schon mal den Gedanken gehabt, ob ich sie hätte nachholen müssen, weil meine Mutter an der Volkshochschule war in Eutin und einfach dadurch einen Haufen Leute kannte. Und meine Mutter zum Beispiel, da hätten einfach, es hätte voller Blumen sein müssen. Sie liebte ja Blumen, Rosen, es hätte einfach voll von Blumen sein müssen. Und statt irgendwie ein Cellostück von, also da war eine Live-Musikerin, die hat Bach gespielt und Bach ist ja wunderschön, aber auf einer Trauerfeier, das macht einen nur noch trauriger. Also da hätten eigentlich Backstreet Boys oder Rihanna dieses Lied Diamonds in the Sky gespielt haben müssen. Das hat sie geliebt, das Lied. Sie hörte am liebsten SH, weißt du, so im Auto. Und das hätte einfach laufen müssen. Und ihre Schüler und Schülerinnen von der Volkshochschule hätten dabei sein müssen, weil als ich dann einige Jahre später eine Lesung dann in Eutin gemacht habe, und das war das erste Mal, dass ich nach 10 Jahren wieder in Eutin war, da waren einige, bestimmt ein Drittel der Gäste waren ehemalige Schülerin von meiner Mutter. Okay. Und die kamen dann zu mir und sagten, oh, wir erinnern uns an deine Mutter. Und manchmal hat meine Mutter auch zu Hause Englischunterricht gegeben. Und ich erinnere mich an das Haus deiner Eltern. Und das war einfach so volle Uhren und volle so schöne Dinge. Und das war eigentlich die Trauerfeier im Kleinen dann. Ne? Ja.
Ja, heutzutage ist sowas durchaus gängiger und häufiger und es ist möglich. Ich meine, manchmal, man muss sagen, gerade die Briten und die Amerikaner schreiben ja manchmal sogar recht originelle Dinge auf Grabsteine. Es geht ja so, weil ich muss immer denken an Spike Milligan. Ich glaube, der war irischer Komiker oder so weiter. Ja. Weißt du, was bei ihm steht? Nee. I told you I was ill. Oder I told you I was sick. Also hätte ihm keiner geglaubt. Und das steht bei ihm auf dem Grabstein drauf. Das ist, da kann man
durchschmunzeln. Ja. Und zwar auf dem Friedhof in Highgate in Norden Londons. Da habe ich auch neulich einen Grabstein gesehen. Da steht dann der Name Sarah. Und da steht darunter Anwältin. Und in kleinen Buchstaben hätte Marienbiologin werden sollen.
Super. Ich liebe das. Und dann habe ich gehört von einer, das ist eine Amerikanerin gewesen, die war immer so bekannt für ihren Brownie oder Fudge, für irgendeinen Fudge, blablabla, Chocolate Fudge oder irgendwie so weiter. Und sie hat auf dem Grabstein das komplette Rezept, Teaspoon of sowieso und so. Ne? Also Rezepte taucht auch auf. Ja, kurioserweise. Aber es ist genau das, was du meinst. Andere werden es vielleicht ein bisschen als unpassend bezeichnen. Auf der anderen Seite ist es genau etwas, was diese Person ausgemacht hat. Ne?
Weißt du denn, was, darf ich das fragen, was bei dir vielleicht auf dem Grabstein stehen würde? Hast du mal drüber nachgedacht?
Nee. Okay. Witzigerweise, ich habe schon mal drüber nachgedacht, weil ich vor kurzem auch mit einem alternativen Bestatter oder so gesprochen habe. Aber so ganz sicher bin ich nicht. Ich würde dazu neigen, irgendein Zitat wahrscheinlich von meiner wirklich Lieblingsdichterin Mascha Kaleko zu schreiben. Okay, ja, die ist einfach, die hat für jede Lebenslage, glaube ich, so kluge und schöne Zeilen. Und ich würde vermutlich etwas von ihr wählen. Von dir weiß ich ja nur, wenn du stirbst, würdest du gerne zum Klang und dem Ruf einer Taube sterben, habe ich bei dir gelesen.
Ja, ich liebe dieses Geräusch.
Du tust jetzt gerade so überrascht. Ich denke gerade, erzähle ich hier was Falsches, aber du hast es aufgeschrieben.
Ich habe nur so aufmerksam geguckt, weil ich dachte, was kommt jetzt? Was habe ich dann irgendwo erzählt? Genau.
Ich würde gerne zum Klang der Rufe einer Taube sterben.
Nein, weißt du, das ist
Seite 145.
Nein, ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwie mit dem Grabstein. Deswegen.
Also ja.
Genau, ja, weil ich als Kind in meinem Bett in London, da war so ein großer Baum, am Ende des, wir hatten ja so einen kleinen Reihenhaus, kleinen Garten. Und da waren halt die Tauben im Baum und dann hörte ich immer dieses Du, 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 Du.
Ne? Mich nervt das ja manchmal mal ein bisschen. Ich habe neulich erst gedacht, irgendwie, das ist kein schöner Klang. Ja, so. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich fand es nicht so schön.
Ja, aber es ist für mich sehr vertraut einfach. Es ist halt vertraut, ne? Und genau, und dann darüber hatte ich dann im Urlaub geschrieben, weil da halt eine Taube im Baum über mir war, als ich da mit meinem Notizblock da saß und ich dann einfach so drüber nachdenken musste, dieses Geräusch, so, das würde ich halt gerne hören, wenn ich vielleicht diese Welt verlasse, genau.
Und zu Vögeln hast du ja auch ein sehr, sehr inniges Verhältnis.
Ja.
Du warst das Mädchen, das mal versucht hat, die Rotkehlchen zu zählen.
Eine Vogelzählung, genau. Genau, das war Birdwatching war irgendwie gerade in, als wir Kinder waren. Und dann hatte ich, glaube ich, 23 Rotkehlchen an einem Nachmittag gesehen. Das war natürlich immer das Gleiche oder vielleicht zwei gleiche, aber genau, da war ich ganz stolz und keine Ahnung, 57 Spatzen oder so.
Und angeblich bringen Rotkehlchen ja, so heißt es, Botschaften von Verstorbenen.
Ja, das war auch irre, vorletztes Jahr.
Glaubst du daran?
Es ist so interessant, weil bevor ich diese Rolle als Trauerrednerin angenommen habe, da war ich ja als rationaler Journalistin unterwegs und dann hätte ich wahrscheinlich eher so ein bisschen innerlich die Augen gerollt, wenn mir jemand so etwas erzählt hätte. Und heute ist es so, ja, ich möchte daran glauben. Mhm. Und ich finde, wenn uns solche Botschaften oder solche Gedanken uns Trost schenken, wenn wir ein Zeichen sehen im Himmel an einem schlechten Tag, an eine liebe Person denken, die verstorben ist und wir vielleicht in den Wolken irgendwie ein Herz sehen oder wie auch immer, wenn das uns Trost schenkt, dann why not? Ne? So, dann können wir doch diese Botschaften annehmen. Und das habe ich im Buch beschrieben, wie dann am Geburtstag meiner Mutter, am 2. Mai war das, da hat sich dann ein Rotkehlchen auf dem Stuhl neben mir quasi niedergelassen oder wie sagt man das? Und verhartet auf diesem Stuhlrücken, einfach vielleicht eine Sekunde länger als vielleicht unbedingt notwendig. Das fühlte sich einfach irgendwie so an, als ob das irgendwie so sein sollte. Genau.
Einen möglichen Spruch auf einem Grabstein in weiter, weiter Ferne. Wahrscheinlich wird alles digital sein. Wahrscheinlich wird es gar kein.
Nicht.
Aber hast du eine Vorstellung schon, was du drauf haben möchtest?
Also, das können meine Kinder natürlich gerne entscheiden, sofern ich überhaupt einen Grabstein habe. Aber wahrscheinlich müsste dann, also das, was ich glaube ich jetzt einfach sehr oft sage, ist immer, there's always time for a cuddle. Also egal was ist, egal wie viel Stress ist oder so, wenn meine Tochter mit mir kuscheln will, dann ist alles andere egal. Und das sage ich einfach ganz oft, dieser Satz, there's always time for a cuddle. Und vielleicht kann das da drauf. Und dann denken sie daran, wenn sie dann da stehen.
Ich habe durch dich ja erst diese eine Dichterin kennengelernt, Mary Oliver. Ich kannte Mary Oliver irgendwie vom Namen, aber ich hatte keinerlei Bezug. Ja. Ich kannte auch wirklich nichts von ihr. Du zitierst sie immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle. Ja. Und da sind so total geniale Sachen dabei.
Ich weiß, es ist einfach, ich kann ihre Gedichte einfach nur empfehlen.
Ich dachte, ich kann ihre Gedichte alle auswendig.
Nein, leider nicht. Aber ich schaue tatsächlich immer wieder in ihren Gedichten rein und das sind einfach so wundervolle kleine Bilder von ihren Hunden, von der Natur, von dieser Anmut und Kraft der Natur, ne? So, wenn wir uns auf sie einlassen, genau.
Denn der Einsatz hast du geschrieben, Freude ist nicht dazu da, ein Krümel zu sein.
Genau.
Nicht mal, manchmal beginnt sie aber mit einem Krümel.
Genau.
War das der Satz von dir, manchmal beginnt sie mit einem Krümel, oder war das auch von Mary Oliver?
Nee, das ist auch von Mary Oliver, genau.
Was für ein schöner Satz.
Ja, ich weiß, ich finde das auch. Und deswegen auch diese kleinen Wunder, weil es sind manchmal einfach diese mini-magischen Momente, die etwas in uns bewirken oder verändern können. Ne? So, wir können den Tag einer Person verändern, indem wir freundlich sind oder einen Menschen anlächeln. Genau, manchmal kann das der Beginn sein von einem Gefühl von Zuversicht. Und ja, deswegen finde ich dieses Zitat auch besonders schön.
Mascha Kaleko kennst du ja, ne?
Ja, klar. Mhm.
Und du kennst auch Memento.
Ja.
Das steht ja ganz oft auf Grabsteinen. Das ist auch einfach so irgendetwas, was viel Trost schafft.
Ja, ich finde es interessant, weil Lyrik wird ja oft so gesehen, also etwas Schweres und so Kompliziertes und Theoretisches. Aber im Grunde genommen, das ist ja das Wunderbare an der Lyrik, ist, dass es ist so eine Verdichtung, ne, von etwas Großem, Komplexen auf so wenigen Wörtern. Und ich finde, gerade wenn wir voll im Stress sind und so, ich schaffe das manchmal nicht, was zu lesen am Tag. Aber wenn ich also ein Gedicht lese, dann merke ich auch, wie etwas in mir passiert, wie ich mich so ein bisschen kurz sortierter fühle.
Ja. Gedichte kommen auch zurück.
Ja. Es gibt ja ganz viele, genau, neue
über Instagram und sowas. Also, denn ich finde, Gedichte passen so gut wie in keine andere Zeit. Bei uns muss alles kurz sein, es muss schnell sein. Das sind Gedichte.
Mhm. Und trotzdem ist da so eine Tiefe drin, genau.
Oder? Also das ist ja, eigentlich sind Gedichte für diese Zeit wie gemacht. Und deswegen finde ich das auch ganz schön.
Ja, total.
Ja. Und Memento, nur für alle, die uns jetzt hören und neugierig sind. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich Tod entlang, ist ein Wort, Tod entlang mit dem D in der Mitte, und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr. Und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Mhm. Ein Gedicht, das ganz vielen irgendwie Mut macht, gut tut und was natürlich da so viel ausdrückt, was man selber in sich hat.
Ja, man muss damit leben und man kann auch damit leben.
Man muss es allerdings lernen.
Genau.
Und man muss dieses Trauern tatsächlich lernen. Du hast es spät geschafft. Du hast es nachgeholt.
Genau.
Ne?
Genau. Und die Trauer zulassen auch. Ne?
Und wie lernen wir das? Nochmal so zwei, drei wichtige Sachen. Also ich gehe davon aus, Rituale gehören in gewisser Weise dazu. Welche Art von Rituale? Denn wir wollen ja nicht das, was man früher immer so gemacht hat.
Also ich glaube, dass so individuell die Trauer auch ist, ich glaube, was viele kennen, ist so ein Gefühl von so einem Gefühlstau. Ne? So als ob alles sich in einem staut. So. Und ich finde, was gut tut oder was gut tun kann, ist einfach in Bewegung kommen. Ne? Das irgendwie ein bisschen lösen. Sei es durch Singen, sei es durch Schreiben, sei es durch spazieren, laufen, wie auch immer, ne? So ein bisschen, das ein bisschen lösen irgendwie so, ne? Diesen dichten Faden irgendwie. Darüber sprechen, Gespräche, darüber sprechen. Und wenn man eine Freundin oder einen Freund hat, der bereit ist, einfach seine Geschichten auch nochmal 10-mal zu hören, dann hat man ein ganz großes Geschenk im Leben, ne? Also erzählen zu dürfen.
Ja.
Und liebe Menschen um sich haben, sich Gutes tun, ne? So.
Ja. Denn was wir immer wieder auch hören, das Trauern, das geht in Wirklichkeit nie vorbei.
Nein.
Es ist nur der Umgang damit. Genau. Also deswegen geht es nur darum, wie machen wir weiter.
Ja, genau, ich habe ja lange gedacht, ich müsste meine Trauer überwinden, ich muss es irgendwie überwältigen, es muss ja auch irgendwie vorbei sein. Aber Trauer hat ja kein Ablaufdatum, ne? Es ist ja nicht einfach vorbei, sondern wir nehmen die Trauer mit uns mit, genauso wie wir die verstorbenen Personen, die lassen wir auch nicht einfach irgendwie hinter uns, sondern sie sind irgendwie auch noch bei uns. Mhm. Und wir nehmen sie mit auf unserem Weg weiter ins Leben und dieses Weitergehen. Also bei mir war es einfach der Hund, der dann zu uns kam und dieses jeden Tag rausgehen müssen, ne? So einfach in Bewegung kommen. Und erst auf diesen Spaziergängen habe ich das Gefühl, dass etwas in mir sich wieder ein bisschen gelöst hat und gleichzeitig auch etwas in mir wieder ein bisschen zusammengekommen ist. Und ich hätte meine Eltern gerne noch länger bei mir gehabt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie ihre Enkelkinder kennengelernt hätten. Und ihr Tod hat mich auch verletzbarer, sensibler gemacht. Aber genau diese Sensibilität hat auch etwas in mir geöffnet. Sie hat mich empfänglicher gemacht für all diese kleinen Dinge, wofür ich vielleicht vorher nicht so empfänglich war. All diese Zwischentöne. Also meine Welt ist durch die Trauer auch größer geworden und auch dadurch etwas in mir. Und das hätte ich am Anfang natürlich nicht so sagen können. Erst natürlich im Rückblick. Aber die Trauer macht nicht nur etwas mit einem. Sie kann auch etwas für einen tun. Und vielleicht dürfen wir das auch nicht vergessen. Ne?
Was hast du sonst noch für Rituale, außer in Bewegung kommen mit dem Hund, das hat dir sehr wohl getan? Was könnte es noch anderes sein für Menschen, die verstehen, dass sie vielleicht sich auch auf Trauer, zu Lebzeiten schon vorbereiten können, vielleicht schon einen kleinen Werkzeugkoffer bereitlegen können, der möglicherweise hilft dann später?
Also sich damit befassen, was mit einem passieren kann, finde ich zum Beispiel, ne? So, dass ich fühlte mich, glaube ich, auch so sehr von der Trauer vereinnahmt, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, was Trauer mit einem tun kann. Heute weiß ich, was mit mir passieren könnte, ne? So, wenn ich einen lieben Menschen verlieren würde. Mhm. Was ich auch tatsächlich für mich sehr hilfreich finde, ist, da kommen wir wieder zurück, das Schreiben.
Natürlich. Das Schreiben, okay.
Und das müssen halt keine tollen Texte sein, aber einfach, indem wir ein Wort ans nächste setzen. Schon allein das kann uns ein Gefühl von oder uns wieder ein bisschen ermächtigen in eine Zeit der Kontrolllosigkeit, okay. Weil Trauer ist ja manchmal so unberechenbar. Ne?
Jawohl. Also, wieder handlungsfähig werden, ja, heißt es ja genau, immer, handlungsfähig
werden. Und auch das wieder in Bewegung kommen und einfach, genau, das heißt einfach, aber jeden Tag vielleicht zu versuchen oder immer wieder, wenn die Gefühle zu viele werden, wenn das alles in einen aufkommt, diese aufzuschreiben. Und ich finde es so interessant, weil ich jetzt halt Schreibseminare zum Thema Trauer mache jetzt und das sind manchmal ganz wenige Impulse, ganz wenige Fragen. Und aber was da manchmal dann kommt, ne? Manchmal sitzen dann die Teilnehmerinnen da und sagen, also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass ich jetzt darüber jetzt geschrieben hätte. Also manchmal wissen wir erst, was wir denken, indem wir es aufschreiben. Und deswegen kann das aus meiner Sicht manchmal einfach sehr hilfreich sein. Mhm. Und Schmerz einfach natürlich auch transferieren, ne? Aus einem heraus auf das Papier.
Ja. Von Jenny George hattest du noch ein Gedicht. Das fand ich auch ganz, ganz schön. The world is not simple. Oder was ist der Kernsatz, was ist der Hauptsatz, den du mit...
Die Geduld der gewöhnlichen Dinge. Ich liebe diesen Satz.
Die Geduld der gewöhnlichen Dinge. Das klingt jetzt erstmal sehr intellektuell.
Nein. Was sie meint, ist das... Also zum Beispiel, für jemand anders ist es vielleicht, wenn man sich ins Auto setzt und zur Arbeit fährt, ne? So ein bisschen sich ins Auto, in seinem Auto einrichten, Heizung anmachen, Radio einschalten, seinen Kaffee da reinstecken, ne? So, für mich ist es halt mein Schreibtisch. Wenn die Welt irgendwie, wenn alles im Argen ist, wenn ich mich an meinem Schreibtisch setze, das ist so ein bisschen wie in meinem kleinen Cockpit, ne? Da ist mein Stapel Lieblingsbücher, da sind meine Steine aus dem Urlaub, da ist irgendwie diesen Stifterhalter, den mein Sohn gemacht hat. Und alle sind da ganz geduldig und warten einfach. Die sind einfach, die wollen nichts von mir, sie erwarten nichts von mir, sie sind einfach nur da und sie sind vertraut und es ist ein vertrauter Ort. Und deswegen dieser Satz, die Geduld der gewöhnlichen Dinge, ich liebe das sehr, genau.
Und wie hieß es bei ihr, wie hat sie es formuliert?
The patience of ordinary things.
Ah, okay, alles klar.
Genau.
Ich habe hier nur das andere vor mir. The world is not simple, anyone will tell you. But have you ever washed a person's hair over a tin bucket? Verstehe. Gently twisting the rope of it to wring the water out.
Yeah.
Jetzt kommt das Schöne, was du auch, glaube ich, zitiert hast. At the end of everything, dancers just use air as their material. A voice keeps singing even without an instrument. You make your fingers into a comb.
Genau.
Okay.
Ja. Ach so, ich glaube, wir hatten jetzt das Gedicht, glaube ich, verwechselt, ne?
Ich weiß nicht, das war das. Und du hast von einem anderen erzählt. Mit der Patience ist es nochmal ein anderes Gedicht.
Oh, tut mir leid, das habe ich jetzt gerade
verwechselt. Wieso tut mir leid? Das ist doch gut. Das ging ja gar nicht um Spezielles. Das war nur das eine, was ich nochmal rausgesucht hatte, weil du diese Zeilen zitiert hattest. Ja. Und ich wollte wissen, wie lautet das Gesicht komplett, das Gedicht komplett. Und deswegen habe ich mir das einmal so rausgesucht. Die Steine hast du gerade erwähnt, du sammelst Steine.
Ja.
Wo ist der Himmelsstein jetzt gerade?
Ich habe verschiedene Himmelssteine. Ich habe meistens, ich mal gucken, ob ich einen in der Hosentasche habe.
Wann ist ein Himmelsstein ein Himmelsstein?
Ich habe eine Lesung in Kiel gegeben. Da kam eine sehr nette Frau zu mir hinterher und legte einen kleinen Stein auf den Tisch und meinte zu mir, das wäre ein Himmelsstein. Deswegen habe ich ihr das zu verdanken. Und das war halt so ein Gewusel. Und erst danach habe ich ihr dann eine Mail geschrieben, habe gesagt, was ist das? Und sie meinte so, für sie, wenn sie diese Steine findet, die oben blau sind, die so einen blaulichen Ton haben, für sie sei es ein Stück, also sie weiß natürlich, das ist nicht ein Stück des Himmels, aber für sie ist es so ein symbolisches Stück des Himmels. Und der Himmel verbindet uns allen. Und wenn sie jemanden trifft, bei dem sie das Gefühl hat, diese Person könnte vielleicht so einen kleinen Stein gebrauchen, und dann verschenkt sie ihn. Und seitdem habe ich diesen Stein in meine Hosentasche und habe selber auch immer wieder, wenn ich manchmal wirklich so bewusst auf den Fußboden gucke, finde ich manchmal einen Stein, der oben blau ist. Und dann denke ich jetzt, ein Himmelsstein, etwas, das uns allen verbindet, genau.
Ach cool. Und hast du ihn dabei? Weil du hast gerade in die Hosentasche gegriffen.
Ja, ich habe tatsächlich, das ist eine andere Hose. Und ich habe aber beim Schreibtisch jetzt verschiedene. Und neulich habe ich mit meinem besten Freund telefoniert. Und war im Wald und das war wirklich, wir haben telefoniert und genau in diesem Moment lag so ein Stein vor mir da oben, so leuchtend blau war.
Okay.
Und deswegen so sind es jetzt verschiedene Steine und jeder Stein hat so seine Geschichte jetzt auch, genau.
Dein bester Freund, der dich The British Lady of Death nennt, wie du mir erzählt hast, das hattest du mir geschrieben.
The British Death Lady.
Ah, the British Death Lady, nicht the Lady of Death. Ist das ein Unterschied, ja?
Nee, aber...
Würde das dramatischer klingen?
Ja, das wäre...
Wäre das verhängnisvoller? The Lady of Death?
Yes, das würde wie so ein Monty Python Film klingen.
Okay,
the Lady of Death.
Es ist The British Death Lady.
Genau. Ja, weil ich mich halt damit befasse und...
Ja.
Genau.
Zu dem Himmel?
Ja.
Fällt mir ein, da hast du Yoko Ono zitiert, von der ich gar nicht wusste, dass sie so viele schlaue Dinge gesagt hat.
Oh, ist ein wunderbares Buch. Das Buch heißt Acorn.
Acorn. Ja,
gibt's, das habe ich, glaube ich, zweiter Hand.
Was ist Acorn? Was bedeutet
das? Acorn ist eine Eichel, genau, also von einem Baum.
Ah, eine Eichel, die vom Baum fällt.
Ja, genau.
Das ist Acorn, okay.
Und sie hat da so ganz viele kleine so Aufgaben drin, wie ne, gucke in den Himmel und keine Ahnung, zähle die Wolken oder ich weiß nicht, sind so kleine Dinge, die einfach auch so die Aufmerksamkeit schärfen.
Ja.
Und sie erzählt halt einfach davon, dass als sie als Kind sehr gehungert hat, dass manchmal der Himmel für sie... dass der Himmel sie gerettet hat, im Grunde genommen, ne? Indem sie in den Himmel geschaut hat. So. Und
was darin gesehen hat? Was war es bei ihr? Was hat sie denn da oben gesehen?
Als sie die Wolken gesehen hat, genau. Und ja, so dieses, ich glaube, es ist, was ist das beim Himmel, das uns allen so berührt? Ich glaube, dieses Mystische, ne? Diese Weite, die Wolken, die Form der Wolken, das fand ich auch so faszinierend, als ich dann jeden Tag etwas aufgeschrieben habe, dass ich dann manchmal auf der Yogamatte einfach aus dem Fenster geguckt habe. Und man kann sich so richtig drin verlieren, ne? Wie wir das als Kinder vielleicht getan haben. Also der Himmel hat so eine Faszination für uns, auch uns Erwachsenen, auch für uns Erwachsenen. Und genau.
Luis,
ja.
Ich danke dir für die schöne Begegnung.
Danke dir auch.
Danke, dass du da mit uns ein bisschen eingetaucht bist. Mhm. Wie hast du dieses Jahr begonnen, dieses Jahr 2026? Denn letztes Jahr hast du dir ja sozusagen einen Trip nach London zu deiner Lieblingsband geleistet, die du in den 80ern oder so immer wieder
90ern
gehört.
90er.
Welche Band ist das eigentlich gewesen?
Incognito. Gibt es jemanden da draußen, der Incognito
Don't you worry
gehört?
About a thing?
Ja, Genau.
Incognito.
Genau. Und die habe ich in den 90er Jahren als Studentin zum Beispiel live so in Kiel gehört, so auf einer Freilichtbühne, also eher so klein.
Yeah.
Ne? Und jetzt, die sind immer noch, wenn man so ihre Tourdates anguckt, ne? Japan, 6 Termine ausgebucht, die sind wieder. Und die haben letztes Jahr in London in so einem Kult-Jazz-Club haben die gespielt und davon habe ich im Sommer mitbekommen, im Sommer davor. Und das hätte ich vorher wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber jetzt wusste ich, so kann ich das Jahr dann starten mit zuversichtlicher, schenkender Musik.
Ja.
Und ich bin ja so Funk, Soul, so. Und genau, da hatte ich Karten fürs Konzert besorgt.
Und fühltest du dich natürlich wieder erinnert an das Mädchen, an die Louise von früher?
Total.
Was wieder ein warmes Gefühl hervorgerufen hat, weil es einfach total, schöne Zeiten waren.
Ja, total. Das war wie so eine Verbundenheit mit einem selbst. Und dieses Jahr war im Gegensatz dazu eher sehr ruhig. Wir hatten ja sehr viel Schnee in Hamburg.
Ja.
Und ich weiß, dass du da ein bisschen neidisch bist,
ja, war,
dass wir so viel Schnee hatten.
Ja.
Und ich, wie gesagt, ich bin ja Fahrradfahrerin, deswegen ist Schnee eigentlich immer so nicht so optimal für mich. Aber dieses Jahr war ich total dankbar, weil es war einfach so, als ob die ganze Welt dadurch einfach ein bisschen ruhiger war. Diese weiße Decke einfach über alles lag. Und das hat mir wiederum geholfen, einfach das Jahr mit ein bisschen mehr Ruhe zu starten und nicht so dieses so, okay, was kommt jetzt, was mache ich jetzt, was nehme ich mir jetzt vor.
Denn sonst ist es ja oft so diese Trägheit, mit der du in das Neujahr startest, was du ja selber an dir kritisiert hast. Deswegen warst du sehr stolz auf diesen Trip letztes Jahr zu diesem Konzert. Ja. Aber dann hat vielleicht dieses Jahr der Schnee diese Leichtigkeit in den Anfang des Jahres gebracht.
Oder vielleicht war es eher, dass ich immer so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich diese Trägheit hatte. Ne? Obwohl das eigentlich natürlich ist, weil der Winter ja eine Zeit ist, in der wir uns ja eigentlich eher ein bisschen zurückziehen sollen können.
Ja.
Ne? Das ist ja die Zeit, in der die Natur sich zurückzieht. Und ich glaube, das war eher so, dass ich gedacht habe, so, oh, ich fühle mich träge, aber ich darf es gar nicht sein. Ne? Ich muss jetzt irgendwie ganz viele Vorsätze haben. Und das Wetter dieses Jahr hat mir geholfen, oder die Natur oder der Winter hat mir so ein bisschen das Erlaubnis gegeben, einfach zu sagen, okay, ist okay, kannst du auch mal 5 Minuten aus dem Fenster gucken, einen Tee trinken. Schön. Und das ist okay so.
Schön.
Genau.
So, auch du hast gerade nach dem Tod deiner Eltern einfach auch wirklich schwere Zeiten hinter dir gehabt, die dich aber neu zusammengesetzt haben, die dich das Leben haben anders sehen lassen. Du hast diese Zwischentöne entdeckt, du schreibst sie auf, dann bleiben sie für immer und wirken auch noch nach. Es sind diese kleinen Wunder. Es klingt so einfach wahnsinnig groß und pathetisch, aber es ist so. Und wir erleben sie alle jeden Tag in den kleinsten Dingen. Und wenn wir sie wahrnehmen, dann sammeln wir ganz viel Glück. Danke dir für heute und bis die Tage wieder.
Dankeschön, war sehr schön, danke.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Frag dich fit, der WDR2-Podcast, in dem sich alles um Gesundheit dreht.
Ich bin Doc Esserl, Facharzt, tätig am Klinikum Remscheid.
Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR-Verbraucherredaktion.
Ihr habt Fragen? Doc Esser und Anne Schneider finden Antworten.
Ja, es hat echt so ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, dass nur ich diesen lauten, schrillen Ton höre. Also das war dezent unangenehm.
Hier geht es von der Grippe über Beinbruch bis hin zur Depression. Also alles, was den Menschen plagt, aber auch nach vorne bringt. Sprich, viel Schlaf, ausgewogen Ernährung und ganz viel Sport.
Frag dich fit. Jeden Freitag neu. Über die WDR 2 App und überall, wo es Podcasts gibt.